Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Er kommt aus dem oberbayerischen Oberaudorf, er lebt mit Unterbrechungen seit einem Vierteljahrhundert in Südafrika und er ist einer der profiliertesten deutschen Journalisten für Südafrika und für den afrikanischen Kontinent. Der Spiegelreporter Bartholomäus Grill hat jetzt ein Buch veröffentlicht über die deutsche Kolonialvergangenheit, speziell in Afrika. Ein Thema, das bei ihm durchaus einen biografischen Bezug hat.
Mein Großvater Bartholomäus, Jahrgang 1895, war ein Anhänger der sogenannten Kolonialbewegung. Eine Bewegung, die die Kolonien zurückhaben wollte. Denn das Deutsche Reich wurde seiner Kolonien entledigt nach dem Ende des Ersten Weltkrieges 1919. Und der Großvater, der hatte so eine Art Phantomschmerz. Eine richtige Weltmacht muss natürlich überseeische Besitzungen, muss Kolonien und Schutzgebiete haben. Und deswegen hat er auch alles gesammelt zur Kolonialzeit, Bücher, Festschriften, Broschüren und so weiter. Und diese Hinterlassenschaft habe ich dann eines Tages als 10-jähriger Junge auf dem Dachboden unseres Bauernhofes entdeckt, in einer grünen Holzkiste.
Die gibt's noch, die grüne Holzkiste. Und da waren all die Sachen drin.
Da waren all die Bücher drin und die Abenteuergeschichten und die Verklärungen der Kolonialzeit.
Viele Jahre später sind Sie dann als Korrespondent auf diesen afrikanischen Kontinent gekommen und da war mit der Verklärung dann vermutlich nicht mehr sehr viel.
Nein, aber das eine hängt mit dem anderen zusammen. Ich bin über diese Kolonialgeschichte des Großvaters zum Thema Afrika gekommen. Die ganzen faszinierenden Namen Timbuktu und Sansibar, Bagamoyo, Kilimandscharo, Serengeti, das hat mich unglaublich angezogen und ich wollte eben auch immer dahin und habe von Anfang an auch die Spuren der Kolonialzeit verfolgt. Es gibt ja in den ehemaligen Kolonien noch viele Hinterlassenschaften, Straßennamen, Amtsgebäude, Friedhöfe etc.
Und dieser Kilimandscharo, den Sie gerade genannt haben, der hieß mal wie?
Der hieß Kaiser Wilhelm Spitze und das war ein beliebtes Fragespiel bei uns. Mein Vater fragte noch uns Jungs, mein Bruder und mich, welcher ist der höchste Berg Deutschlands?
Ja.
Wir sagten dann, naja, die Zugspitze. Nein, falsch. Wir sagten, naja, Großglockner.
Ja.
Auch falsch, dummer Bub. Es ist die Kaiser-Wilhelm-Spitze, benannt nach dem Kaiser, Kaiser Wilhelm II., heute bekannter unter dem Namen Kilimandscharo.
Das klingt alles sehr sympathisch und fast folkloristisch, aber diese deutsche Kolonialgeschichte in Afrika hat auch einen ganz anderen Hintergrund. Wie sieht der aus?
Es wurden ganze Völker enteignet und unterjocht und versklavt und ausgebeutet. Und das ist genau das Gegenteil von der Erzählung, die sich bis heute hält. Die Deutschen seien eigentlich ganz gute Kolonialherren gewesen, jedenfalls im Vergleich zu den brutalen Portugiesen oder Belgier. Dieses deutsche Kolonialidyll hat sich gehalten im kollektiven Gedächtnis und das ist eine der Motivationen meines Buches.
Wobei die Hauptschwierigkeit vermutlich war, Zeitzeugen zu finden, weil biologisch ist es ja schlecht möglich.
Ich habe nur noch einen Mann, das war schon im Jahre 1995 getroffen, der ein sogenannter Askari war, ein Hilfssoldat in der deutschen Kolonialtruppe. Aber alle anderen Augenzeugen und Zeitzeugen sind mittlerweile tot.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Bartholomäus Grill, der viele Jahre für die Zeit aus Südafrika berichtet hat und seit 6 Jahren von Kapstadt aus für den Spiegel schreibt. Es gibt kaum einen Journalisten, der mehr über Afrika und den afrikanischen Kontinent weiß als Grill. Deshalb war er beispielsweise auch im Beraterstab des früheren Bundespräsidenten Horst Köhler.
Wir treffen uns im Abstand von einem Jahr oder eineinhalb Jahren.
Ja.
Herr Köhler ist ja Afrika verbunden geblieben. Er ist momentan Sonderbeauftragter der Vereinten Nationen für den Konflikt in der Westsahara.
Mhm.
Und seine Leidenschaft galt immer auch Afrika ganz besonders.
Wobei mir gerade einfällt, irgendwie, als er zurückgetreten ist, hat man ja gewartet darauf, erklärt zu bekommen, warum er eigentlich zurückgetreten ist. Wissen Sie es?
Wir wissen es bis heute nicht und deswegen warten wir auch auf seine Biografie. Da wird es uns vielleicht verraten.
Dann warten wir halt die nächsten 10 Jahre noch. Aber diese alte Verbundenheit des ehemaligen Bundespräsidenten zu diesem Kontinent Afrika besteht weiter.
Die besteht weiter und das ist ja eine lange Tradition. Er war ja schon als als Präsident des internationalen des Weltwährungsfonds sehr viel in Afrika unterwegs. Und wenn wir dann Afrika besuchten, war das ein alter Freund und Bekannter. Aha. Der wurde anders empfangen als andere europäische Politiker.
Sie haben ja als Journalist in Afrika dann immer auch mal mit entsprechenden Politikern aus Deutschland zu tun. Also ich denke mal in erster Linie mit entweder Entwicklungshilfeministern oder auch mit Außenministern. Fangen wir mit Herrn Müller an, der amtierende Entwicklungshilfeminister. Welche Eindrücke und welche Erfahrungen haben Sie mit ihm gemacht?
Eigentlich sehr gute, so wie das, ich meine, das Entwicklungshilferesort ist ja seit langen Jahren in der Hand der CSU, aber erstaunlicherweise lernen alle Entwicklungshilfeminister dazu, wenn sie sehen, welche Ungerechtigkeit und wie ungleich die Chancen auf der Welt verteilt sind. Und das kann man auch von Müller sagen. Ich finde, das ist ein sehr innovativer, sehr offener und mittlerweile manchmal sogar radikal wirkender Entwicklungshilfeminister oder Kooperationsminister.
Von ihm stammt, glaube ich, auch der Satz, unser Reichtum bedeutet eure Armut.
Ja, und auch der Satz, Hunger ist Mord. Und er ist manchmal so entschieden, dass man denkt, er ist bei den Globalisierungsgegnern von Attac.
Mhm. Außenminister spielen natürlich qua Funktion eine ganz andere Rolle. Welche Erfahrungen haben Sie mit Außenministern gemacht, von Maas bis Kinkel?
Am Anfang fand man das noch sehr interessant, mit Politikern durch Afrika zu fahren. Ich mache das seit 20 Jahren eigentlich nicht mehr, weil das meistens nur Blitzbesuche sind. Also wenn Frau Merkel in 5 Tagen 5 afrikanische Länder macht, da fährt dann ein Pressetross mit, der sich mehr für die Person der Kanzlerin interessiert als für das Land, das sie gerade besucht hat. Also das ist journalistisch unergiebig und manchmal auch peinlich und deswegen habe ich mir das abgewöhnt. Ich habe natürlich auch arrogante Minister wie Joschka Fischer erlebt, man hat Bundespräsidenten erlebt, man hat den Genossen Schröder erlebt.
Wie war der?
War eben genauso zupackend und gazpromig, wie er jetzt ist.
Und hatte die Lösung der Probleme für Afrika?
Für alle Probleme.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Stefan Werrer war in dieser Woche in Leute zu Gast bei Nicole Köster. Der Mann aus Österreich ist Experte für Gestik und für Mimik und er hat aktuell die Körpersprache der Mächtigen untersucht. Wer tritt wie auf, was passt und was passt nicht.
Theresa May zeigt niemals wirklich eine entspannte Körpersprache. Jetzt muss man sagen, ja, ihre Zeit ist nicht entspannt. Das zeigt aber auch, sie ist nicht souverän. Sie steht nicht über den Dingen, weil man muss immer wissen, es ist ein großes Thema. Da geht es um die Zukunft Großbritanniens, aber das wird man nur schaffen, wenn man über den Dingen steht. Das heißt, wenn man es auch mal dazwischen schafft, ganz normal mit den Leuten zu sprechen und diese Analyse dürfte auch zutreffen, wie man jetzt hört in den Medien, scheint sie auch die nahestehenden Personen zu vergrämen. Es fehlt einfach die Souveränität und da es endet dann nur mehr im Sesselkleben. Da verliert man dann völlig den Gesamtblick. Vielleicht ein Tipp für alle. Wenn man in der Firma ist und man hat ein Projekt abgeschlossen und der Chef belobigt alle, aber er vergisst den eigenen Namen. Da ist jetzt die Frage, was mache ich? Jetzt könnte ich natürlich ausflippen und sagen, Chef, Sie haben mich vergessen. Dann habe ich inhaltlich recht gehabt mit meinem körperlichen Aufregen. Aber ich habe damit meine Alpha-Rolle aufgegeben. Ein Alpha regt sich erst dann auf, wenn das große Gesamte in Gefahr gerät. Es ist kränkend, wenn man nicht gelobt wird, aber das Projekt läuft trotzdem weiter. Und bei Theresa May ist es so, sie denkt offensichtlich zu viel an ihre eigenen Agenten, an ihr eigenes Thema, an ihr eigenes Willen durchsetzen, als das Gesamte zu sehen. Sie hat zur EU keinen Zugang mehr, in London schon lange keinen Zugang zu ihren Kollegen mehr. Also da müsste man eigentlich mal das große Gesamte sehen.
Ja, Sie sprechen da die innere Gelassenheit, die es eben auch braucht, wenn man eine mächtige Position innehat. Wer bringt die denn mit? Haben Sie da Kandidaten ausmachen können?
Ja, die innere Gelassenheit, die findet man sowohl rechts als auch links. Vielleicht ein Negativbeispiel, das ist Donald Trump, die hat er nicht. Er verliert sofort die Alpha-Rolle, wenn er persönlich beleidigt wird. Und da muss man sagen, persönliche Beleidigungen tun vielleicht weh, aber sie tun nichts zur Rolle des amerikanischen Präsidenten. Ganz anders Emmanuel Macron, der ist vor 1,5 Monaten von Italien schwer beleidigt worden. Und er hat nicht darauf reagiert. Das hat die Italiener so zornig gemacht, dass sie gleich nochmal beteiligt haben, die Regierung, die italienische Regierung, bis ein Journalist ihn gefragt hat, ja, sie sind gerade mehrfach beleidigt worden von Italien. Und er hat nur gesagt, wir haben Wichtigeres zu tun. Und damit hat er etabliert, es geht nicht um mich, sondern es geht um was Größeres. Das kann ich jedem nur mitgeben in seiner Karriere.
Ja, Sie können wahrscheinlich vielen Menschen etwas mitgeben, was wichtig ist in der Körpersprache, wenn Sie da auch Ihre Vorträge halten? Was ist so eine Hauptbotschaft, mit der die Menschen dann anschließend auch rausgehen und sagen, ja, das probiere ich gleich mal umzusetzen innerhalb meiner Körpersprache?
Ich erzähle eine ganz spannende Geschichte bei den Vorträgen. Und zwar, es geht darum, dass Menschen alle eine Persönlichkeit mitbekommen haben, eine Körpersprache mit von Geburt an. Jeder, der zwei Kinder hat, weiß, jedes Kind, gleiches Elternhaus, gleiche Umgebung, ist ein wenig anders. Und es ist ganz persönlich und wir sollten das in uns wachsen lassen. Nicht unterdrücken, nicht aufpassen, wo mache ich einen Fehler, sondern vielmehr wieder zulassen. Und wenn du deine Persönlichkeit, dein Temperament, vielleicht bist du die volle Ullknudel, vielleicht bist du der laute Mensch, der für Spaß sorgen kann, dann wollen die Menschen das von dir. Vielleicht bist du der zurückhaltende Mensch, der sich nicht schnell aufregt, der aus der zweiten Reihe mal alles anschauen will mit einer sehr stabilen Körpersprache. Die Menschen wollen genau das von dir. Wenn jetzt die Ullknudel versucht, ruhig zu sein und der Ruhige versucht, ein wenig Ullknudel zu sein, verliert er beides.
Stefan Werrer aus Österreich ist einer der gefragtesten Experten für Körpersprache im deutschsprachigen Raum. Er vermittelt in Vorträgen, in Seminaren und auf der Bühne, wie wir uns geben, was es zu bedeuten hat und vor allem, ob es glaubwürdig ist oder nicht. Und dieser Stefan Werrer arbeitet auch, wie er Nicole Köster in Leute erzählte, in Hospizen und mit Autisten.
Autismus ist etwas sehr Vielschichtiges, da gibt es ja nicht diese eine Art. Ja, und in Hospizen, da geht es einfach darum, dass man vor allem den Menschen, die mit den sterbenden Menschen arbeiten, es sind auch zum Beispiel Kinderhospize, einfach mitgibt, dass die Zeit, die die Menschen noch bei uns sind, dass die eigentlich Leben verspüren wollen. Und wenn man Aristoteles betrachtet, der hat gesagt, ins Eidos kommt etwas nur über die Kinesis. Das heißt, lebendig wirkt für uns etwas nur, wenn sich's bewegt. Dass man den Leuten einfach mitgibt. Und wenn du in das Zimmer zu dem älteren Menschen oder zu dem Kind reingehst, heb die Augenbrauen. Weil das Augenbrauen allein, das Heben, das wirkt so lebendig. Wenn dein Partner heute am Abend nach Hause kommt, heb auch die Augenbrauen und sag, ah, du bist. Und nicht, ah, schon wieder da. Sondern die Lebendigkeit passiert mit der Bewegung. Wenn ich jemanden sehe, dann merkt der andere, ich wurde wahrgenommen.
Und Sie haben ja offensichtlich dann auch keine Berührungsängste. Das hätten vielleicht viele andere Menschen. Was steckt denn bei Ihnen da für eine Motivation drin, dorthin zu gehen?
Ja, ich meine, das war jetzt, glaube ich, das Entscheidendste. Das Gefährlichste ist, dass wir dem Tod nahe kommen und sofort in diese Mitleidskörperhaltung, in diese salbungsvolle Körpersprache. Entschuldigung, die leben noch, ja? Trag ihnen nicht noch mehr Tod rein.
Sich auf Augenhöhe begegnen.
Sich auf Augenhöhe begeben und da kann man Spaß haben. Ich habe für die Schweizer Kinderkrebshilfe da mit den Jugendlichen gearbeitet. Ich meine, wir haben eine riesengroße Gaudi gehabt, auch wenn es mit manchen zu Ende gegangen ist. Und ich glaube, das gebe ich den Leuten mit, immer respektvoll. Weil ich habe mit dem Professor Watzke, das ist der Leiter der Palliativmedizin, bei einer Ärztefortbildung Vorträge gehalten, er und ich. Und er kommt dann zu mir her. Ich habe sehr unterhaltsam auch vor Palliativmedizinern über die Körpersprache gesprochen. Und er kommt her und sagt, ja, das war genau das Richtige. Weil weißt du was, hat er zu mir gesagt, am Ende des Lebens bleiben genau zwei Dinge übrig. Eine wohlwollende Berührung und ein wohlmeinendes Lächeln. Und wenn mir heute jemand daherkommt und sagt, naja, jetzt ist Lächeln nicht angebracht, dann sage ich, pass mal auf, wenn es beim Sterben angebracht ist, was willst du mir jetzt irgendeine Situation bringen, wo das Lächeln nicht angebracht wäre? Nicht das Zynische, das Überhebliche, sondern wirklich dieses Wohlmeilende, dieses einladende Lächeln.
Und es gibt vermutlich auch keine Situation im Leben, wo Körpersprache nicht stattfindet.
Völlig richtig. Und jetzt muss ich auch was sagen, weil immer wieder gesagt wird, ja, diese Selbstoptimierer, ich arbeite mit so vielen Menschen, die ihren Körper nicht selbst optimieren können. Und die wären alle dankbar, wenn sie ihre Augenbrauen heben könnten, wie wir das können, wenn sie lächeln könnten, wenn sie ein wenig Gestik und Einladung zeigen würden. Die wären dankbar. Aber wir in unserer Sättigung denken uns, na, das mache ich jetzt nicht. Ich glaube, wir haben einen gesunden Körper mitbekommen, die allermeisten von uns. Und es ist unsere Verantwortung, aus dem das Beste rausholen. Ich betrachte meinen Körper als Geschenk. Und es ist für mich ein Respekt diesem Geschenk gegenüber, dass ich mich mit meiner Haltung ein wenig beschäftige. Dass ich mir einfach bewusst bin, wenn ich eine Türe aufmache und einen Raum betrete, ja, wie wirke ich denn, wenn ich reingehe? Wirke ich wirklich erfreut, da reinzugehen? Oder denken es die Leute drin, um Gottes Willen, was ist das für ein Grandscherm?
SWR 1, Leute der Woche jetzt mit dem Tierpathologen Professor Achim Gruber, der seit fast 15 Jahren die Tierpathologie der Freien Universität Berlin leitet. Die Tiere, die von ihm seziert werden, können unterschiedlicher nicht sein. Das fängt mit Keukarpfen und Kaninchen an und das endet mit Nashörnern und mit Elefanten. Besonders spektakulär die Obduktion des Eisbären Knut vor 8 Jahren.
war der 19. März 2011. Das war ganz dramatisch, denn der Eisberg Knut hatte natürlich ganz starke Symbolwirkung für die Berliner und auch ein Stück weit für viele andere Deutsche außerhalb Berlins. Und Sie wissen, der ist verstoßen worden von seiner Mutter und ist dann aufgezogen worden im Pflegeheim. Das war eine ganz, ganz herzrührige Geschichte. Und als er dann plötzlich gestorben ist, hat ganz Berlin geweint und weit über Berlin hinaus. Und
woran ist er gestorben?
Wir haben dann die Aufgabe gehabt, ganz schnell festzustellen, wie er gestorben ist. Er ist an einer Gehirnentzündung gestorben, die dann ursprünglich zu einem Schlaganfall geführt hat. Und er ist dann in sein eigenes Wasserbecken gefallen und ist dann dort ertrunken. Das war ganz dramatisch, vor laufenden Kameras. Da waren ganz viele Besucher, die haben dann ihre Handys gezückt und sie finden dafür auch ganz viele Videos auf YouTube. Und wir mussten dann in einem großen Team von Pathologen haben wir Knut dann obduziert. Denn die Presse wollte es natürlich schnell wissen. Jeder wusste schon vorher, woran es gestorben war. Es gab ganz viele Spekulationen. Und da konnte man sehen, welche große Symbolkraft auch solche großen Zootiere für die Zoobesucher und für die Menschen allgemein haben.
Dieser Eisberg Knut hatte ja eine ganz spezielle Beziehung zu dem Pfleger, der ihn großgezogen hat. Thomas Dörflein hieß der. Der ist dann auch relativ früh verstorben. Von daher konnte man nie rauskriegen, ob die zu einem späteren Zeitpunkt nochmal miteinander gekonnt hätten.
Ja, das wäre ganz toll gewesen, wenn die beiden viele Jahre und Jahrzehnte vielleicht miteinander hätten leben können. Und dann hätte man auch ganz viel studieren können über das Sozialisierungsverhalten von den Eisbären. Denn Eisbären sind ja schon eigentlich ein Stück weit abhängig von ihrem Lebensstatus Einzelgänger, die auch sehr viel Kraft entwickeln können und auch sicher sehr gefährlich werden können für den Menschen. Und das war natürlich bei dem kleinen Eisbär Knut eine andere Geschichte, der knuschelig war und mit dem man auch wirklich, dem man wirklich herzen konnte. Und Plüschtiere gab es natürlich in großer Zahl. Das wäre eine ganz tolle Story gewesen und ein ganz tolles Schicksal, Gemeinschaft zwischen Herrn Dörflein und dem Knut.
Dann hatten Sie mit einem Flusspferd mit dem rustikalen Namen Bulette zu tun.
Ja, ein typischer Berliner Name, ne?
Sehr alt geworden.
Ja, Bulette ist das älteste Flusspferd gewesen, was je in Gefangenschaft gehalten wurde. Die ist 53 geworden. Normalerweise werden Flusspferde höchstens ein Drittel alt. Wir beobachten immer mehr ältere, große Zootiere bei uns. Das liegt auch daran, dass die Zootiere sehr gut gehalten werden. Und da kann man auch alte Zootiere studieren und dann zum Beispiel auch Parallelen zu menschlichen Alterserkrankungen finden. Aber Bulette war schon wirklich ein besonderer Fall.
Bulette haben Sie mit der Kettensäge seziert?
Ja, auch. Wir brauchen natürlich große Messer, große Astscheren, um dann die Rippen zu knacksen, um an Lungen und Herz und so weiter zu kommen. Das ist schon viel körperlicher Arbeit. Das machen wir in der Regel auch nicht alleine. Da haben wir dann viele Studierende und Präparatoren. Sie wissen, dass wir natürlich auch viele Studenten der Tiermedizin ausbilden und die sind immer dabei und die haben auch großes Interesse dann bei solchen Obduktionen.
Woran ist Bulette gestorben?
Bulette ist eigentlich an Altersschwäche gestorben, wenn Sie so wollen, denn mit 53 hatte sie eine ganze Reihe von Alterserkrankungen, Herzschwäche und auch ganz viele Probleme, die man auch bei alten Menschen sieht. Schwere Arthrosen, das Gehirn wurde plötzlich ganz klein, also wir nennen das dann Nervenschwund im Gehirn, eine Herzschwäche gehabt, also eine ganz klassische Alterserkrankung und hatte keine bedrohliche Erkrankung, die jetzt von besonderer Relevanz für den Zoo gewesen wäre.
Das Kuscheltierdrama, das ist der Titel des Buches, das der Berliner Tierpathologe Professor Achim Gruber geschrieben hat. Sein Thema: die Art und Weise, wie wir mit unseren Haustieren umgehen. Wie wir Hunde beispielsweise zu Kampfmaschinen dressieren oder umgekehrt, wie wir Hunde auf eine groteske Art und Weise vermenschlichen, verniedlichen und verhätscheln.
Also mein Hund geht nicht in mein Bett. Ich lasse mich von meinem Hund nicht ablecken und ich küsse auch meinen Hund nicht. Aber wir sehen natürlich als Tierärzte, dass zunehmend Menschen mit ihren Hunden und ihren Katzen auch ein engeres körperliches Verhältnis haben. Das gehört ein Stück weit zur Vermenschlichung dazu. Und ich sehe natürlich auch den Bedarf bei vielen Menschen dafür. Manchmal werden die Hunde in die Familie aufgenommen, bis hin zum Sozialpartnerersatz. Und für manche Leute gehört auch dann dazu, dass die Tiere mit ins Bett genommen werden. Und wir warnen immer davor, denn dabei gibt es eine ganze Menge von Risiken, die natürlich infektiöse Natur sein können. Es können wirklich schwere Keime übertragen werden können, eben nicht nur Flöhe. Und es können auch viele andere kuriose Dinge passieren.
Sie erzählen in Ihrem Buch auch die Geschichte eines Rottweiler-Rüden, dessen Hoden plötzlich deutlich sichtbar zusammengeschrumpft sind.
Ja, das war eine ganz kuriose Geschichte. Wir in der Tierpathologie, Sie haben es vorhin erwähnt, untersuchen ja auch viel gewebliche Proben, das heißt Biopsien von lebenden Tieren. Und da kam mal eine Patientenbesitzerin zu uns, die uns Hautproben von dem Hund bringt und sagt, Mensch, der Hund hat seit vielen Wochen gar keine Haare mehr am Körper und die Hoden sind ganz klein geworden, interessiert sich gar nicht mehr für die Hündin in der Nachbarschaft. Und der Tierarzt kann gar nicht rausfinden, was das war. Und dann haben wir im Mikroskop uns die Haut angeschaut und haben festgestellt, das sieht aus wie ein ganz schweres Hormonproblem. Und dann hat es uns eine ganze Weile detektivische Arbeit gekostet, rauszufinden, was die Ursache war. Und die Ursache war tatsächlich die Besitzerin selber. Die hat sich nämlich, um ihre Wechseljahre-Beschwerde zu therapieren, jeden Abend mit Östrogencreme eingeschmiert. Und sie und der Hund kuschelten stundenlang abends im Bett. Und damit hat sich der Hund eine ganz schwere Östrogenvergiftung zugezogen. Und das war so ein Kuscheltier-Drama mit Happy End. Das konnten wir dann klären. Und wenn das abgestellt wird, dann geht es wieder gut. Und der Hund war nach wenigen Wochen wieder voll behaart. Die Hoden wurden wieder prall und er hat sich auch wieder um die läufigen Hunde in der Nachbarschaft gekümmert.
Kann ein Mensch einen Hund zu Tode küssen?
Das habe ich noch nie gesehen. Wir sehen schon schlimme Dinge und kuriose Dinge in der Tierpathologie. Aber wir sehen tatsächlich, dass ein Todeskuss durchaus mal bei anderen Tierarten vorkommen kann. Zum Beispiel können sie mit einem Lippenherpes jedes Kaninchen und jedes Chinchilla zu Tode küssen. Okay. Weil das menschliche Lippenherpes-Virus bei Kaninchen und bei Chinchillas eine tödliche Gehirninfektion auslösen kann. Und wir sehen das ab und zu mal, dass gerade kleine Kinder, die ihre Tiere besonders lieb haben, und wenn sie dann ein Kaninchen oder ein Chinchilla küssen und gleichzeitig ein Herpesbläschen an der Lippe haben, dann kann das das Todesurteil sein für diese Tiere. Das ist aber zum Glück nicht auf Katzen oder Hunde übertragbar. Da gibt es auch große Unterschiede zwischen den Tierarten, was die Empfänglichkeit und Gefährlichkeit von solchen Menschenerregern angeht.
Umgekehrt gibt es auch Fälle, wo dann entsprechende Bakterien oder Keime vom Tier auf den Menschen übergehen?
Ja, sehen wir auch ganz viel. Die alten klassischen Krankheiten wie Tollwut zum Beispiel spielen bei uns kaum noch eine Rolle. Wir sehen selten mal Tollwut, gerade bei importierenden Hunden, wenn Leute auf die Idee kommen aus Marokko oder aus irgendwelchen anderen Mittelmeerländern oder aus ostasiatischen Ländern Hunde zu importieren, gibt es auch immer mal wieder schlimme Krankheiten, die eingebracht werden. Aber wir haben bei uns in Deutschland genug eigene Erkrankungen, die auch sehr gefährlich werden können für Menschen, die von Tieren übertragen werden. Zum Beispiel eine ganze Menge von Parasiten, Fuchsbandwurm, der mittlerweile in allen Bundesländern Deutschlands vorkommt. Ja, der wird dramatisch vernachlässigt. Und leider sehen wir auch einen Schwund von Hygiene. Die Leute waschen sich die Hände nicht mehr. Der Hund sitzt am Tisch und dieselbe Hand, die erst den Hund gestreichelt hat, greift dann ins Brötchen, was wir essen. Und da können dann solche Eier auch vom Fuchsbandwurm übertragen werden und die können tödlich enden, auch für den Menschen.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Günther Bonin war in dieser Woche bei uns, ein IT-Unternehmer aus München, ein leidenschaftlicher Segler, der etwas gegen die Vermüllung der Meere tun wollte und deshalb den Umweltschutzverein One Earth, One Ocean gegründet hat. Wie genau der Plastik- und Mikroplastikmüll in den Weltmeeren reduziert werden kann, das hat Nicole Köster Günther Bonin in SWR1 Leute gefragt.
Wir sind doch hier in Baden-Württemberg, das ist doch wirklich ein sehr starkes wirtschaftliches Land. Und da gibt es bestimmt auch eine Firma, die daran arbeitet und die das auch mal auf den Markt bringen sollte. Ich rede jetzt mal von Filtern. Wir haben über 40 Millionen Haushalte, 30 Millionen Waschmaschinen. Ich denke mal 3 bis 4 Millionen werden neu verkauft. Ein Filtersystem einzubauen, eine neue Waschmaschine, ist wirklich ganz, ganz einfach. Wir selber haben Versuche gemacht bei Waschmaschinen, die ihr Wasser noch übers Waschbecken entsorgen. Man nimmt einfach einen kleinen Filter, zum Beispiel vom Wäschetrockner, legt den mal rein und sieht, was da hinterher drin ist. Die Kläranlagen können diesen Mikroplastik nicht rausnehmen. Es geht zum Teil wieder ins Trinkwasser oder in die Flüsse. Das heißt, das wäre der erste Ansatz, dass wir das Mikroplastik nicht mehr in die Flüsse lassen oder in die Kläranlagen.
Gibt es denn da, Sie beobachten das ja auch von Seiten der Unternehmen, Ideen, wenn man beispielsweise auch auf das Thema Kosmetik guckt, da heißt es ja auch immer, da ist so viel Mikroplastik schon drin. Das kann ja eben auch nicht gesund sein.
Ja, das ist ganz klar. Wenn wir Neuseeland nehmen, die haben jetzt das Mikroplastik zum Beispiel komplett verboten in Kosmetik. Das sind immer schon mal ganz gute Schritte. Ich denke auch, dass unsere Industrie, die da alle solche Sachen herstellen, die müssen das einfach machen. Wie damals das Aluminium und Deos ist da dann auch mehr oder weniger verschwunden. Das ist einfach der Zeitgeist und die Unternehmen müssen sich einfach auch darauf einstellen.
Von der Europäischen Union als auch von der deutschen Regierung wurde in den vergangenen Monaten ein Verzicht auf Plastikprodukte und Verpackungen forciert. Heißt also, ohne politischen Druck geht es aber doch nicht.
Also wie immer im Leben, es geht nur mit Verboten. Da tut sich natürlich Deutschland schwer, weil wir haben die starke Plastiklobby. Man könnte alles verbieten, wenn man es wirklich wollte. Ich denke mal, die wollen einfach noch nicht. Aber wir müssen einfach manche Sachen einfach verbieten, Schluss aus.
Gehen Sie denn mit Ihrem Verein auf die Plastiklobby, die Sie jetzt gerade genannt haben, gehen Sie auf die zu? Versuchen Sie da auch einen Bewusstseinswandel zu forcieren?
Ich habe den Meeresmüllverband mitgegründet und da sind die auch da. Ist ja klar, man muss sich auch unterhalten. Ich finde immer, wenn jemand Verantwortung übernimmt, dann ist es ein guter Schritt. Die Industrie, wir brauchen die Industrie, die Kunststoffindustrie brauchen wir. Kunststoff ist nicht schlecht. Wir haben 40.000 verschiedene Kunststoffverbindungssorten. Die Kunststoffindustrie muss das mal ein bisschen dokumentieren. Wir müssen leichter sortieren und recyceln können. Das sind die Aufgaben. Kunststoffe, die wirklich giftig sind, die haben am Markt überhaupt nichts zu tun. Die Kunststoffindustrie kann doch wirklich neue Produkte entwickeln. Das sind doch alles nur Kohlenwasserverbindungen. Die Lobby ist natürlich klar. Eins muss uns bewusst sein, wenn wir jetzt 400 Millionen Tonnen Plastik in diesem Jahr herstellen und weltweit und im Jahr 2050 1,2 Milliarden, was heißt das? Die Industrie wird nicht anfangen, weniger zu produzieren. Industrie heißt Wachstum und deswegen können wir hier in Deutschland ein bisschen weniger verbrauchen, aber weltweit wird der Plastikverbrauch steigen.
Aber viele Menschen sind natürlich auch frustriert, wenn es dann auf der einen Seite Systeme gibt, wie beispielsweise den grünen Punkt, und dann hört man hinterher so Horrorgeschichten. Ja, das wird aber im Endeffekt nicht wirklich richtig recycelt. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist ziemlich schwierig. Ich bin jetzt auch nicht unser Umweltabfallexperte. Das müsste vereinheitlicht werden und die Leute müssen auch wirklich wissen. Es kann nicht sein, dass man wirklich trennt und hinterher landet alles im Heizkraftwerk, weil die Stadt, die Gemeinde das unbedingt braucht, um Energie zu generieren. Wir haben ja leider Gottes, sind wir da nicht sehr weit, was Plastikkunststoff angeht. Weit über 74% werden bei uns verbrannt, nur um Energie, also thermisch, um Energie zu gewinnen.
SWR 1, Leute der Woche, jetzt mit einem jungen Mann, der mit gerade mal 18 Jahren der jüngste deutsche Unternehmensberater ist und der jüngste deutsche Auftragshacker. Philipp Kallweil weiß unfassbar viel über IT und IT-Sicherheit. Er nimmt für Unternehmen deren IT-Systeme auseinander und er hat auf die Frage von Nicole Köster, ob die veröffentlichten Zahlen über Cyberangriffe glaubhaft sind oder nicht, so geantwortet.
Es gibt gewisse Regularien, auch hier in Deutschland, die dafür sorgen, dass Unternehmen gewisse Meldungen machen müssen, wenn ein solcher Vorfall entsteht. Es ist aber für ein Unternehmen, wenn wir uns die wirtschaftlichen Faktoren dahinter angucken, sehr unattraktiv, das zu machen. Sind sie börsennotiert, haben sie Probleme mit den am Unternehmen beteiligten Mitmenschen? Sind es grundsätzlich in der Tendenz einfach ein Unternehmen? Dann haben wir da die Problematik, es ist grundsätzlich unattraktiv. Eine Dienstleistung basiert auf Vertrauen gegenüber Kunden, gegenüber Mitarbeitern. Das ist ein Imageproblem, das nachhaltig ist. Ein Problem, das zwar entsteht, das kurzfristig ist, das wird dann gelöst, aber das Imageproblem, das dann entsteht, das nachhaltig. Deswegen würde ich davon ausgehen, und das ist auch so belegbar, aufgrund der Zahlen des BSI im vergangenen Jahres, dass die Meldepflicht, die man so vielleicht umschreiben kann, tatsächlich nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte.
Also die Dunkelziffer ist dann definitiv sehr viel höher. Es gibt ja die Zahlen, Sie haben gerade das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik angesprochen. Die müssen immer wieder regelmäßig Zahlen veröffentlichen. Knapp 70% der Unternehmen und Institutionen in Deutschland sind in den Jahren 2016 und 2017 Opfer von Cyberangriffen geworden, heißt es da. Aber durch die Entwicklung auch in der Digitalisierung und die Möglichkeiten, die man hat, muss man da doch wahrscheinlich auch davon ausgehen, auch das ist inzwischen mehr geworden.
Definitiv. Also das ist jetzt die Ziffer, die mir zwar auch so bekannt ist. Ich berufe mich jetzt aber tatsächlich auf etwas anderes, das vom BSI ausgegeben wurde. Dort heißt es nämlich, dass Unternehmen, wenn gewisse Faktoren zutreffen, tatsächlich einen Angriff melden müssen, sofern er eine gewisse Relevanz hat. Und da waren die Zahlen, nachdem das eingeführt wurde, sehr gering. Also so gering, dass man sagen kann, das kann so in der Praxis nicht stattfinden. Und wir haben ja eine Zahl, die objektiv messbar als falsch gelten muss.
Genau. Wenn wir jetzt mal drauf gucken auf Schaden, also Schadsoftware von WannaCry, da erinnern Sie sich sicherlich auch noch dran. Da geht man nach Schätzungen weltweit von einigen 100 Millionen Dollar bis zu 4 Milliarden Dollar aus. Die Spanne ist sehr weit. Lässt sich da auch so eine Schadensziffer nicht genau benennen, weil es eben alles im Internet stattfindet und da die Dinge so schwer greifbar sind?
Vollkommen richtig. Also ich glaube, das ist ein Grundsatzproblem. Also Informationssicherheit ist, oder grundsätzlich IT-Security ist ein Themenfeld, wo man sagen muss, dort gibt es ein Imageproblem. Warum? Weil es nicht greifbar ist. Das heißt, das Risiko ist einem bewusst, aber es ist digital, es ist nicht zum Anfassen und das ist für die meisten tatsächlich schon die Problematik. Das ist genau wie mit dem Klimawandel.
Und Sie wollen jetzt Sicherheit schaffen und schreiben auf Ihrer Internetseite beispielsweise, dass es Ihnen möglich sei, überall für jede Herausforderung den geeigneten Spezialisten zur Verfügung zu stellen. Jetzt sehen wir mal so einen Angriff wie WannaCry. Da waren mehr als 150 Länder betroffen. Da ist doch so eine vermutlich kleine IT-Security-Firma wie Sie, Sie haben auch machtlos.
Vollkommen richtig. Bezieht sich tatsächlich auf Informationen, die auf unserer Webpräsenz sind, die sich wirklich für potenzielle Kunden orientieren. Das sind Unternehmen, die eine gewisse Größe haben. Da ist das tatsächlich aber so, dass wir gestehen müssen, wir haben auch ein erweitertes Core-Team, das ist vierzählig, aktuell in der Zahl um die 24. Und da muss man gestehen, dadurch ist es uns möglich, ein erweitertes Team zu haben. Wir verfügen aber auch über weitere freie Mitarbeiter. Wir haben eine Datenbank und die sind über 14.000 Security-Researcher eingetragen. Das eben durch die strategische Zusammenarbeit mit unserem Partner, der eben genau das macht, Freelancing-Sektor. Und da entstammt dieser Satz. In dem Kontext mit WannaCry definitiv. Das ist ein Problem, das viele Faktoren hat. Wie gesagt, Probleme haben zumeist viele Faktoren, aufgrund dessen ein Problem eine Ursache entsteht.
Eins gehört. SWR 1.